Ja, ich danke für die Einladung, danke für die freundliche Einführung. Ich möchte gleich etwas vorwegschicken, weil durch Ihre Einführung bin ich darauf gekommen, als es diskutiert wurde, ob schon beim alten Gotteslob, ob die Lieder von Huub Oosterhuis in das Gotteslob aufgenommen werden sollen. Da kam der Protest, wie Sie es eben schon gesagt hatten, nicht etwa wegen der theologischen Inhalte, sondern vielmehr, weil Huub Oosterhuis geheiratet hat und eben den Priesterdienst dann verlassen musste. Daraufhin kam aber eine andere Stimme aus dem Kreis und die sagte, ja, Martin Luther hat auch geheiratet und seine Lieder haben wir auch aufgenommen. Beim heutigen Studiennachmittag habe ich mich bereits kurz vorgestellt mit den biografischen Eckdaten, weil jetzt aber der Kreis ja nicht identisch ist mit dem Kreis heute Nachmittag, möchte ich mich nochmals kurz vorstellen. Jedoch habe ich überlegt, möchte ich das perspektivisch jetzt etwas anders machen. Wer steht hier vor Ihnen? Jemand, die ihr Dasein vor allem als Empfangende erlebt, nicht vorrangig als Macherin, nicht als Selfmade-Frau. Was heißt das? An wichtigen Schnittstellen meines Lebens wurde mir das Entscheidende immer geschenkt. So habe ich es wahrgenommen. Es kam mir von außen auf mich zu. Und die Wahrnehmung dieser Realität, die Wahrnehmung dessen, dass das so ist, ist auch Teil meiner Selbst, gehört zu meiner Identität. Mir wurde mein Leben durch meine Eltern in Frankfurt am Main geschenkt. Durch Elternhaus, Geschwister, Schulbildung habe ich eine soziale und rationale Grundausstattung empfangen. Ich hatte das Glück, menschlich und fachlich kompetenter Lehrerinnen und Lehrer, was ich im Studium der Theologie in Frankfurt und Tübingen später fortsetzte. Durch gute Freunde, die meinen Lebensweg begleiten, wurde mir immer wieder Schutz, Ermutigung und Korrektiv geschenkt. Es war meine beste Schulfreundin, die mich ermahnte, ich soll mich doch nun endlich zum Vordiplom melden. Gegen Ende des Studiums wurde ich durch Arbeitskolleginnen und Kollegen auf meine erste Stelle berufen. Ich empfing von ihnen die Leitungsposition, wurde von ihnen angelernt. Durch die Vortragseinladung einer heutigen Mitschwester fand ich den Weg von Frankfurt auf die Hecke. Ein Bildungshaus in Trägerschaft, Sie haben es schon gesagt, in Trägerschaft einer kleinen, benediktinisch geprägten Frauenkommunität zwischen Paderborn und Kassel gelegen. Nun folgte ich erstens meiner inneren Stimme, zweitens der schönen Natur, die mich dort ansprach, und drittens dem Rat einer Arbeitskollegin und betrat einen neuen Weg. Die Frauengemeinschaft auf der Hecke nahm mich auf und eröffnete mir einen neuen Lebensentwurf, einen wohltuenden Tagesrhythmus nach der Regel des heiligen Benedikt, das Glück von Freiheit durch Verlässlichkeit und geschwisterliche Gemeinschaft. Warum stelle ich mich Ihnen so vor, so etwas merkwürdig? Weil dies schon ganz viel mit unserem Thema zu tun hat. Gebet bedeutet einen Perspektivenwechsel. Im Gebet eröffnet sich uns eine neue Perspektive auf unser Leben und Erleben. Wir verzichten einmal auf uns selbst, damit ein anderer, damit Gott ankommen kann, damit er uns beschenken kann. Wir verzichten einmal auf uns selbst, damit ein anderer ankommen kann, damit er uns beschenken kann. Wir verzichten darauf, unsere Großtaten zu rühmen und zu erzählen, sondern rühmen und preisen stattdessen die Taten Gottes, werden gewahr, wie sehr wir bei aller eigenen Initiative, bei aller Anstrengung, bei allem Engagement und selbstlosen Einsatz dennoch im Letzten beschenkt sind. Das Entscheidende kommt nicht von uns. Es wird uns von außen zugetragen, oft von Fremden, von Gott und von allen, in denen er, Gott, sich oder sie, egal, sich mit Vorliebe verbirgt. Den Unscheinbaren, den Stigmatisierten, den Schwachen und so weiter. Sie können das mal an Ihrem eigenen Leben so durchspielen, wie Sie Ihre Lebensgeschichte erzählen würden, wenn Sie sie perspektivisch anders erzählen. Nicht von sich her, sondern von dem, was Ihnen im Leben geschenkt wurde und was und wer Sie so geformt hat, geprägt hat zu dem, der oder die Sie heute sind. Es soll nun heute Abend besonders um bestimmte Wirkungen des Gebets gehen, um manifeste Veränderungen, die durch das Gebet hervorgerufen werden. Eine Vorbemerkung, ich gehe nicht davon aus, das hängt mit meiner Weltanschauung zusammen, beziehungsweise dem jüdisch-christlichen Gottes- und Weltbild, ich gehe nicht davon aus, dass durch Gebet die Gesetze der Naturwissenschaft außer Kraft gesetzt werden. Ich denke, das ist auch nicht nötig, denn Gott hat uns gerade in den Naturgesetzen seine Verlässlichkeit und Treue geschenkt und mitgeteilt. Also in vielen Dingen wissen wir ja, auch mit Hilfe der Naturwissenschaft, wie es läuft. Es gibt dann auch nochmal Ausnahmen, das ist eine andere Sache, ist auch jetzt nicht Thema. Aber warum sollte Gott dieses Gerüst, das uns Sicherheit gibt, warum sollte er es zeitweise außer Kraft setzen? Möglicherweise tut er es manchmal, das müssen wir offen lassen, müssen wir im Glauben gesprochen dem Geheimnis Gottes überlassen, aber es ist nicht nötig. Wir können auch ohne dies bestimmte Wirkungen durch Gebet wahrnehmen, können Veränderungen feststellen, wenn wir nur aufmerksam dafür sind. Ich habe jetzt 3 Kapitel vorbereitet. Das erste Kapitel, das Morgen- und das Abendgebet. Zweites Kapitel, das Gebet in Hilflosigkeit und Not. Und das Gebet in Krankheit. Man könnte noch viele weitere machen, aber ich muss mich ja beschränken. Habe deswegen das jetzt so ausgewählt. Und nach jedem Kapitel biete ich Ihnen an, können wir eine kleine Gesprächsrunde anschließen, wenn einfach Fragen sind. Beginnen wir mit dem Morgen- und Abendgebet. Ich möchte einsteigen mit einem Text von Wilhelm Bruners. Wilhelm Bruners ist vielleicht nicht so bekannt, ein Priester der Diözese Aachen, aber einige nicken schon, ist doch bekannt, umso besser, sehr zu empfehlen, hat auch sehr tiefgründige Texte geschrieben. Mit einem solchen Text möchte ich einsteigen. Ich glaube, es ist Ihnen auch kopiert. Wenn ich ich habe ihn jetzt hier nochmal, weil ich für ihn so schön und wichtig halte, hier nochmal an die Wand geworfen. Nach dem morgendlichen Gang über die Psalmenbrücke drehe ich mich nicht mehr um die eigene Achse. Ich atme die alten Heilsworte in meine Tagängste und bin guter Hoffnung. Ja, Sie haben den Text ja auch. Was wird hier gesagt? Der morgendliche Gang über die Psalmenbrücke, das ist das Morgengebet der Kirche, das Stundengebet, die Laudes. Kann auch ein anderes Morgengebet sein, aber ich denke, es ist hier gemeint, weil das Psalmenbrücke genannt wird. Das Morgenlob vergleicht Bruners hier also mit einer Brücke. Wir können fragen, wohin führt diese Brücke oder was verbindet sie? Ich denke, diese Brücke geht in eine zweifache Richtung, wie jede Brücke. Einmal in das eigene Innere und zugleich über sich selbst hinaus, geht nach innen und nach außen. Wir gehen über die Psalmenbrücke in das eigene Innere, um uns gleichsam dort abzuholen und zugleich, um über uns hinauszugehen in den neuen Tag, in die Anforderungen, die der neue Tag an uns stellt, um hinauszugehen in die Weite Gottes. Wir nehmen in das Gebet alles hinein, was unser Leben ausmacht und füllt, im Großen und im Kleinen, in aller Buntheit und auch grauer Alltäglichkeit. So versammelt das Gebet das Ganze des Lebens wie in einem Brennspiegel. Zugleich hilft uns das Gebet der Psalmen, uns nicht nur um uns selbst zu drehen, nicht nur um die eigene Achse. Wir sind ja immer in dieser Gefahr. Der Gang über die Psalmenbrücke führt uns aus dieser Enge hinaus in die Weite. Denken Sie an den schönen Psalmvers: Du führst mich hinaus ins Weite. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir eine ältere Mitschwester mal erzählt hat. Sie wurde von Teilnehmern gefragt: Was denken Sie eigentlich, wenn Sie diese Psalmen beten, wo es um ganz große Not geht, aber es geht uns hier doch gut? Wie können Sie das beten? Und da sagte sie: Da denke ich nicht an mich, da denke ich an die Leute, denen es so dreckig geht. Ich bete das nicht für mich. Das ist eben dieses, ich drehe mich nicht um die eigene Achse, ich gehe nach außen. Ich atme die alten Heilsworte in meine Tagängste und bin guter Hoffnung. Also im Gebet der Psalmen können wir unseren Ängsten Ausdruck geben. Zugleich können wir sie durchatmen lassen von Heilsworten, Heilsbildern, die unsere Finsternis hell machen, uns Mut geben für den neuen Tag. Denken Sie an einen Psalm wie zum Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern durch finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Gottesname, du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Es ist gut, am Morgen diese Heilsworte einzuatmen. Sie wirken wie frische Luft. Sie helfen uns, mit guter Hoffnung in den Tag hineinzugehen. Oder auch Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Psalmen können noch in anderer Hinsicht eine Brücke sein. Von der Nacht in den Tag oder auch am Abend, vom Tag wieder in die Nacht, da kommen wir gleich zu. Von unseren Vorfahren zu uns heute, es verbindet auch die Generationenkette. Von mir als Einzelperson hin zu einer Gemeinschaft, wenn wir eben gemeinsam stehen und beten und singen, dann verbindet uns dieses gemeinsame Gebet. Von fremden Gedanken zu meinen eigenen. Es ist ja tatsächlich eigentlich paradox, indem wir einen fremden Text beten, kommen wir aber zu uns. Er führt uns nicht weg. Wir sind ja oft ganz zerfasert, also abends geht es mir oft so, mir geht so viel durch den Kopf, was alles passiert ist. Aber abends bei der Vesper, da sammelt sich alles, indem wir gemeinsam diese Texte singen und beten und wir kommen zu uns. Wer betet, sagt nicht Gedichte auf, er plappert nicht alte Texte nach. Gebet bewirkt etwas, Gebet verändert. Mindestens bei uns selbst. Hier, nachdem das, was wir jetzt besprochen haben, damit wir die Hoffnung einatmen. Das wird verändert, wird bewegt, wird bewirkt, dass wir die Hoffnung einatmen. Wir können jetzt den Apparat wieder ausmachen. Ein Morgenpsalm, der ist Ihnen auch abgedruckt. Psalm 92, nicht in seiner ganzen Länge. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten deine Treue, zur zehnseitigen Laute, zur Harfe, zum Klang der Zither. Denn du hast mich durch deine Taten froh gemacht. Herr, ich will jubeln über die Werke deiner Hände. Wie groß sind deine Werke, o Herr, wie tief deine Gedanken. Ein Mensch ohne Einsicht erkennt das nicht, ein Tor kann es nicht verstehen. Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er wächst wie die Zedern des Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn, gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes. Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische. Sie verkünden, gerecht ist der Herr, mein Fels ist er, an ihm ist kein Unrecht. Es ist schön, erhebend, morgens über die Psalmenbrücke zu gehen, gemeinsam zu loben, zu danken für die Ruhe der Nacht und das Geschenk des neuen Tages. Es ist noch schöner und mitreißender, mit Instrumenten und in Liedern und Hymnen zu loben. Wer singt, betet doppelt. Also im Lied sind Leib und Seele ja noch inniger beansprucht. Übrigens mit dem Loben ist jetzt nicht direkt das Thema, aber das ist auch so eine Sache. Wir denken, das ist doch, wofür ist das gut? Wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass alles selbstverständlich ist. Aber wir kommen auch nachher noch dazu. Welche Taten Gottes sind hier gemeint in diesem Psalm, die den Beter froh machen? Welche Werke sind gemeint, die er in Vers 6 bejubeln will? Es bleibt offen, es wird hier nicht entfaltet, aber wir dürfen in zweierlei Richtung denken. Einerseits sind es die Großtaten Gottes in der Geschichte, seine Schöpfung, dass er unsere Welt ins Dasein gerufen hat, eine Welt, die schön ist, die uns sichere Ordnung gibt. Eine weitere Großtat, er hat sich als Befreier und Retter erwiesen. Mindestens beim Exodus, beim Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens, aber auch etwa in Deutschland 1989, als die Mauer fiel, Großtaten Gottes in der Geschichte. Er ist einer, der das Leben will. Er hat sein Volk durch die Wüste geleitet, bei Tag und bei Nacht und so weiter. Also hier dürfen wir gedanklich alle Großtaten Gottes in der Geschichte mitdenken, die schwingen mit. Zum anderen dürfen wir auch daran denken, was Gott uns persönlich in unserer eigenen Lebensgeschichte schon Gutes erwiesen hat, wie er sich uns ganz persönlich zugewendet, sich als Befreier und Helfer erwiesen hat. Der Psalm endet dann mit einer Ermutigung dazu, gerecht zu sein, also Gott nachzueifern. Den Gerechten lässt Gott gedeihen wie einen starken Baum, wie eine Palme oder eine Zeder des Libanon. Also diese alten Worte prägen und erinnern den Beter daran, dass es gut ist, gerecht zu sein, auch wenn die Welt es nicht unbedingt dankt. Auch wenn man damit innerweltlich nicht unbedingt Erfolg haben wird. Wer diesen Text am Morgen singt oder betet, schwingt sich ein auf eine andere Ebene, verankert sein Dasein, verankert den neuen Tag in Gottes Treue und Gerechtigkeit und beginnt verwandelt, ein bisschen verwandelt und frohgemuter den Tag, sozusagen ausgestattet mit der erneuten Zusage Gottes, ich bin da, ich gehe mit, geh du jetzt in deinen Tag, ich gehe mit. Gebet bewirkt etwas. Gebet verändert, mindestens bei uns selbst, hatten wir gesagt. Es macht uns zu dankbaren Menschen, die sich dankbar an die Großtaten Gottes in der Geschichte und im eigenen Leben erinnern. Und das klingt immer auf, wenn wir so einen Psalm singen. in denen wir praktisch immer unsere eigenen Geschichten und die neuen Erfahrungen geistig eintragen. Und das alles wird durch das Gebet aktualisiert. Es macht uns zu dankbaren Menschen, die sich dankbar an die Großtaten Gottes in der Geschichte und im eigenen Leben erinnern und die darum auch weiterhin an die Gerechtigkeit glauben können, auch wenn sie innerweltlich oft die Verliererin zu sein scheint. Ich möchte jetzt auf einer anderen, eher fundamentalen Ebene fragen, was wir eigentlich existenziell tun, wenn wir unser Morgen- oder Abendgebet vollziehen. Was passiert dort? Wir müssen uns klar machen, in der Nacht bzw. im Schlaf empfangen wir neues Leben. Das muss man ganz klar so sagen. Die Regeneration der Kräfte. Das ist wirklich neues Leben. Das ist Leben aus dem Tod. Es fällt mir immer auf, wenn ich mit kleinen Kindern zu tun habe. Ich habe keine eigenen Kinder, aber meine Geschwister haben alle Kinder. Und das ist schon faszinierend. Kinder, die können sich ja total verausgaben. Und am Abend geht gar nichts mehr. Absolutes Ende. Und am nächsten Morgen, man denkt, oh Gott, wie wacht das Kind jetzt morgens auf? Gar nichts. Alles wie weggeblasen. Sie sind wieder genauso fit wie am Morgen zuvor. Also da ist es ganz extrem. Ich glaube, bei Kindern, weil die sich so verausgaben, die Regenerationskraft ist auch noch ganz da. Und da ist es wirklich besonders stark sichtbar. In der Nacht bzw. im Schlaf empfangen wir neues Leben, neue Kräfte. Und am Morgen nehmen wir diese Kräfte dann aktiv an. Ich glaube, dass das mit dem Gebet zu tun hat. Wir nehmen diese Kräfte aktiv an, wir übernehmen sie. Sie werden uns angeboten. Wir erinnern uns an den Schöpfer, der das Leben und diesen konkreten Tag geschenkt hat und nehmen, im Bild gesprochen, aus seiner Hand den Tag entgegen. Wir stellen uns Gott neu zur Verfügung, erklären unsere Bereitschaft, diesen Tag, alle Aufgaben und Begegnungen, die sich uns stellen, anzunehmen und so den Bereich unserer Welt, unser Umfeld, heute zu Gottes Welt werden zu lassen, mit unserer kleinen Kraft. Wir erklären uns neu einverstanden, bei ihm mitzumachen, uns mit ihm zu verbünden, seine Güte und sein Leben weiterzugeben. Ich habe heute Nachmittag schon das Beispiel vom kleinen Max gebracht, wo das alles in einer kurzen Geschichte wiedergegeben ist. Der kleine Max, der morgens aufsteht, zum Fenster läuft, es aufreißt, sich reckt und streckt und dabei betet: Lieber Gott, hier stehe ich, dein Max. Da ist alles drin. Er steht auf, er stellt sich neu zur Verfügung, er nimmt die neue Kraft an und dann geht's los. Lieber Gott, hier stehe ich, dein Max. Es ist meines Erachtens die kürzeste Form des Morgengebets. Also wir haben von Gott in der Nacht neue Kraft bekommen. Wir nehmen sie aktiv an, machen sie uns zu eigen, zu unserer Kraft. Was passiert am Abend? Am Abend geben wir den Tag zurück in die Hände Gottes. Für alles Schöne und Gelungene, alle Triumphe und Freuden wird Gott gedankt. Wir erinnern uns daran, das heißt, wir werden inne, dass Gott dies ermöglicht und geschenkt hat und geben es durch den Dank ein Stück weit zurück. Auch das Missglückte, das Schwere, die offenen Fragen und Sorgen geben wir zurück. Wir vollziehen innerlich, wir können heute nichts mehr tun. Wir sind mit unserem Latein und auch mit unserer Kraft am Ende. Wir geben es ab. Wir tun das dadurch, dass wir eben abends auch in die Kapelle gehen, sozusagen vor den Altar treten und geistig alles Angefangene auf den Altar legen und es Gott zurückgeben und sagen, heute können wir nichts mehr tun. Wir legen es auf den Altar, um es uns am nächsten Morgen wiederzuholen. Genau. Aber vielleicht hat sich auch nachts etwas getan. Das ist eben so die Frage. Wir kennen das ja, dass wir abends mit einem Problem ins Bett gehen es vielleicht Gott anheimgestellt haben, bewusst oder unbewusst. Und am nächsten Tag wissen wir eine Lösung, die wir am Tag vorher noch nicht wussten. Das gibt es. Nicht immer, es ist kein Automatismus, aber es kommt vor. In der Nacht kann Gott wandeln. Wir müssen uns klar machen, dass Gott immer nachts, das ist aber jetzt ein Bildwort, immer dort, wo wir nichts mehr tun, auch etwas tut. Wie er auf den Feldern die Saat wachsen lässt, so kann er auch alle anderen Saaten, allen Einsatz, alle Anfänge und Versuche wandeln. Wir dürfen darauf vertrauen. Wir müssen nicht immer umgraben, wir müssen nicht immer weitermachen und wursteln und machen und tun. Wir dürfen auch einmal Zeit lassen zum Wachsen. Zeit, in der wir uns mal zurücknehmen, zurückhalten, damit Gott etwas tun kann. Damit Gott etwas tun und verwandeln kann. Also am Abend endet die Tat. Schlaf hat mit Loslassen zu tun und ist daher auch mit dem Sterben verwandt. Wir ziehen uns auf uns selbst zurück. Wir können ja nicht immer auf andere bezogen sein. Wir brauchen die notwendige und wohltuende Unterbrechung. Wir brauchen einen Rhythmus. Leopold Senghor sagte mal, der Rhythmus ist die Architektur des Seins. Der Rhythmus ist die Architektur des Seins. Weil wir begrenzt sind, brauchen wir Grenzen und müssen diese akzeptieren und annehmen. Und dieser Rhythmus des Seins ist dieses Bezogensein und Rückzug, Empfangen und Geben, Aktion und Passion, Sterben und Werden. Daraus ist das Lebensnetz gesponnen. Der Abend und der Morgen ist jeweils eine Zäsur. Der Abend übt uns ein ins Loslassen und Sterben. Der Morgen übt uns täglich den Neuanfang. Wir brauchen beides. An diesen Grenzen, an diesen Übergängen wenden wir uns vertrauend, dankbar zurück an den, der immer dabei ist, Tag und Nacht, im Leben und im Tod. An den, der alles im Innersten zusammenhält und im Gebet ereignet sich sozusagen Hilfestellung des Göttlichen, Wegbegleitung des Göttlichen. Ich bin da, auch wenn es jetzt Nacht wird. Ich bin da, auch wenn du deinen Tag jetzt beginnst. Ja, jetzt möchte ich Ihnen ein anderes Morgenlied vorstellen, das das eben Gesagte sehr schön verdichtet ins Wort bringt. Sie haben es auf Ihrem Zettel. Das ist jetzt von Hüb Osterhäus. Der Herr hat mich gesehen und über Nacht gab er mir neues Leben und Gedeihen. Aus Finsternis hat er mich Licht gemacht, gab mir ein lebend Herz und neue Augen. So kommt er stets mit stiller Übermacht und lässt zufrieden meine Schwachheit taugen. Finde ich einen sehr schönen Text. Den kann man übrigens auch singen, auf dieselbe Melodie wie 621, ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Sie merken es, es ist Zufall. Man kann es auf jeden Fall auch genauso singen. Zur Person von Hüb Osterhäus, Jahrgang 1933, wurde am Anfang ja schon gesagt, ein niederländischer Theologe und Dichter, dessen umfangreiches dichterisches Werk auch in deutschsprachigen Ländern weite Verbreitung gefunden hat. Osterhäus war Jesuit, katholischer Priester und Studentenpfarrer in Amsterdam. Die Texte und Lieder von Osterhäus sind gemacht aus dem Stoff biblischer Worte. Im Vorwort eines seiner Gebetssammlungen sagt er selbst, dass die Texte aus dem Material biblischer Wörter und Bilder und mit den Psalmen vor Augen gemacht sind. Das war Zitat. Er sagt selbst, dass die Texte aus dem Material biblischer Wörter und Bilder und mit den Psalmen vor Augen gemacht sind. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Alex Stock über Osterhäus. Alex Stock, der hier wohl auch schon mehrmals zu Gast war, wenn ich das richtig... Nein. Noch nicht? Ah, okay. Ja, kommen wir zu diesem Text. Der Beter fühlt sich konkret von Gott gesehen, angeschaut. Übrigens, wir empfangen unser Ansehen vom Angesehenwerden anderer. Also das Ansehen anderer gibt uns Ansehen. Und so auch der Blick Gottes. Der Herr hat mich gesehen, so habe ich Ansehen bekommen. Auch zwischenmenschlich natürlich sehr wichtig. Aber selbst wenn das ausbleiben sollte, der Herr hat mich gesehen, notfalls reicht es auch.
Unser neuer Papst sagt, ich bin ein Sünder, der von Gott angeschaut wurde.
Ja, sehr schön, genau. Von Gott angeschaut, genau. Also der Herr hat auch unseren Papst gesehen, genau. Der Beter fühlt sich konkret von Gott angesehen, angeschaut, erwählt, persönlich von Gott ermächtigt, in den neuen Tag zu gehen. Über Nacht gab er mir neues Leben und Gedeihen. Das ist diese Regeneration. Was gestern oder nachts noch finster war, erscheint heute in neuem Licht, hat sich verändert, hat sich verwandelt. Ich darf leben, er gab mir ein lebend Herz und spüre die neue Kraft in den Augen. Das kenne ich jetzt immer mehr, wenn ich abends schrecklich müde bin, tun mir die Augen weh und am nächsten Morgen ist es wieder, sagen wir mal, besser. Ich erinnere mich, dass ich das schon öfter erlebt habe. Ich gehe jetzt auf den Text. So kommt er stets mit stiller Übermacht und lässt zufrieden meine Schwachheit taugen. Die letzten beiden Verse. Der Beter erinnert sich, dass ich das schon öfter erlebt habe. So kommt Gott stets mit stiller, unspektakulärer Übermacht, der Macht des Lebens aus dem Tod und lässt freundlich sogar meine Schwachheit taugen. Also nicht etwa meine ganzen Großtaten, sondern auch meine Schwachheit lässt er freundlich zufrieden taugen. Sie darf sein. Ich darf sein mit allen Schwächen. Gebet bewirkt etwas. Gebet verändert, mindestens bei uns selbst. Das haben wir gesagt. Es macht uns zu Menschen, die vertrauen können. Vertrauen auf den Schöpfer, Vertrauen in den Rhythmus der Schöpfung, Vertrauen zu uns selbst, da wir von Gott gesehen und ermächtigt sind. Oder da wir uns von Gott gesehen und ermächtigt erfahren. Ich möchte jetzt einen Abendsegen einfügen, der das veranschaulicht, was ich über das Abendgebet gesagt habe. Eine kurze Segensbitte zunächst. Da kann ich auch keinen Autor nennen, das ist so Überlieferung. Segensbitte. Gesegnet sei, was heute gelungen ist. Gesegnet sei, was heute unvollendet blieb. Heute unvollendet. Vielleicht ist es morgen schon anders. Gesegnet sei, was schwer und was leicht war. Dein Segen sei immer über uns, du treuer Gott. Und jetzt noch ein Abendgebet, diesmal nicht von Osterhäus, sondern von einem anderen Dichter, der auch Priester ist wie Osterhäus, Lothar Zenetti, ein Frankfurter Pfarrer, Gemeindepfarrer, Jahrgang 26. Die beiden kennen sich auch, Osterhäus und Zenetti, denn Zenetti hat etliche Texte von Osterhäus ins Deutsche übersetzt. Auch dieses Lied, zu dem wir nachher kommen, aus dem der Vers stammt, du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete, das ist eine Übersetzung von Lothar Zenetti. Zenetti hat aber auch selber eben sehr viele schöne Texte geschrieben und eines davon ist eben dieses Abendgebet, was ich Ihnen mitgeben möchte. Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir verwandt. Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie an deiner guten Hand. Das ist die erste Strophe. Man kann das Lied übrigens auch singen, wenn man möchte, nach dieser Melodie von guten Mächten. Hat denselben Rhythmus, aber dann ohne den Kehrvers. Nur die Strophen. Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon getan, in Liebe will ich dankbar an sie denken. O Herr, nimm dich in Güte ihrer an. Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen und möchte ihm helfen, doch ich kann es nicht. Ich wünschte nur, er wäre bei dir geborgen und fände aus dem Dunkel in dein Licht. Du ließest mir so viele schon begegnen, solang ich lebe, seit ich denken kann. Ich bitte dich, du wollest alle segnen, sei mir und ihnen immer zugetan. Also, hier trägt der Beter seine konkrete Umwelt, seine Freunde, Kollegen, Mitmenschen vor Gott, auch die Schwierigen, auch die, um die er sich sorgt. Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen, möchte ihm helfen, aber ich bin an der Grenze, ich kann es nicht. Ich wünschte nur, er wäre bei dir geborgen, wird praktisch Gott anempfohlen. Er bittet für sie, für die er nichts tun kann, Gott, dass er dort etwas tut. Er bittet für sie Geborgenheit, Licht, Segen und Zuwendung. Also das ist ein richtig echtes Gebet eines Gemeindepfarrers, der so alle im Blick hat und
die Schäflein.
Die Schäflein. Ja, ich möchte dieses Kapitel beenden mit einem Text, mit einem Gedicht. Das ist jetzt kein Gebet, ein Gedicht von Andreas Knapp, der nochmal in anderer Weise davon spricht, was für ihn die Vesper, das Abendgebet der Kirche, bedeutet. Ist Andreas Knapp Ihnen ein Begriff? Dann sage ich es kurz. Andreas Knapp stammt aus der Diözese Freiburg und hatte da zunächst mal so auch, also ist Priester, katholischer Priester, und ist dann gewechselt zu den kleinen Brüdern, lebt jetzt in Leipzig. Das heißt, er geht einem Brotberuf nach und muss auch entsprechend sich sein Leben organisieren. Er kann also dieser dichterischen Tätigkeit nur in seiner Freizeit nachgehen und schreibt sehr, sehr tiefgründige Texte. Ist einer der, würde ich sagen, bedeutendsten spirituellen Menschen der Gegenwart. Ist Jahrgang 58. Also ein ganzes Stück jünger als Osterhäus oder Zenetti. Also sehr zu empfehlen.
Was hat der Besonderes geschrieben?
Ich habe jetzt ein Buch dabei.
Später vielleicht.
Es gibt aber 6 oder 7 Gedichtbände von ihm, geistliche Gedichte von Andreas Knapp. Es gibt 6 oder 7 davon. Ich finde eins besser als das andere. Also es gibt natürlich dann innerhalb der Bände immer mal schwächere und stärkere Texte, das ist klar. Wird auch jeder noch mal anders lesen. Aber ich muss sagen, ich kann damit sehr viel anfangen. Es ist wirklich so, also da kriegen sie wirklich Vollkornbrot für sich. Ja. Da ist wirklich was drin. Das ist bei Echter erschienen. Echter, ja. Ich kann es dir mal rumgeben. Und ein Gedicht, das stammt jetzt auch hier aus diesem Band, Vesper, ist jetzt hier raus entnommen, den haben sie auch auf ihrem Zettel. Ich kann es aber mal rumgeben.
Ja.
Vesper, was du heute gesehen hast, überschau es noch einmal im wärmenden Abendlicht. Nichts Gelebtes geht verloren. Immer nimmst du innen, alles erinnert mit dir. Perfektion und Erfolg mögen dein Tagewerk beenden, doch nur der Dank vollendet alles. Selbst was missglückt ist und zerbrochen, wird im liebevollen Rückblick noch verwandelt und versöhnt. Und in der Abenddämmerung des Sterbens zählt am Ende nur, ob du dein Leben ganz im Licht der Liebe sehen kannst. Und in der Abenddämmerung des Sterbens zählt am Ende nur, ob du dein Leben ganz im Licht der Liebe sehen kannst. Da ist auch der Bezug dann Abend und Sterben. Loslassen. Soweit das erste Kapitel. Möchten Sie was dazu sagen oder fragen?
Ich glaube, das sind Texte, die man eigentlich fast meditieren müsste.
Das ist richtig, ja. Mhm. Ja. Mhm. Dann machen wir weiter. Ja. Ja. Das waren also die etwas zum Morgen- und Abendgebet. Aber unser Leben besteht ja nicht nur aus Aufstehen und Schlafen gehen. Dazwischen liegt oft ein langer, anstrengender Tag, an dem uns einiges zugemutet wird. Als Christen dürfen wir reichlich von dem Glück Gebrauch machen, dass Gott, der Ich Bin Da, unseren Tag freundlich begleitet. Dass dieses Du, das immer da ist, unseren Tag freundlich begleitet. Wir dürfen alles mit ihm bewusst oder halbbewusst oder unbewusst besprechen und auch unsere Not und Hilflosigkeit vor Gott tragen. Wir dürfen ihn damit konfrontieren. Ich möchte Ihnen jetzt am Beispiel des Liedes von Huub Oosterhuis, was wahrscheinlich sein bekanntestes ist, einen modernen Klagepsalm vorstellen, von dem ich meine, dass er von hoher sprachlicher und theologischer Qualität ist. Das ist dieses Lied »Ich stehe vor dir mit leeren Händen«. Oosterhuis hat es ursprünglich für eine Totenliturgie verfasst. Und ich weiß, dass ich schon mehrere auch Sterbefälle mitbekommen habe, wo dieses Lied dann auch am Sterbebett gesungen worden ist. Hier in der Übertragung von Lothar Zenetti. Es gibt verschiedene Übersetzungen, aber ich habe mich jetzt auf dieses hier, möchte ich mich beschränken, weil es auch sehr vielen einfach eingängiger ist, weil sie es vom Gotteslob her kennen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd, wie dein Name, sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du nicht anderen Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? Sprich du das Wort, das tröstet und befreit, und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Söhnen leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Dieser sehr bekannte Text. Vorweg, bevor ich jetzt so ein bisschen in die Auslegung gehe, möchte ich noch sagen, es wurde diskutiert, auch mit Zenetti, der den Text übersetzt hat, das mit den Söhnen, an dem ich mich auch, muss ich sagen, sehr gestoßen habe. Es ist auch, das ist ein Problem. Und es wird ja dann als Alternative vorgeschlagen, Kinder zu sagen. Und lass mich unter deinen Kindern. Genau, und das ist eben auch das, was Zenetti da auch gegengehalten hat. Das ist das Problem, die Kinder, das ist was anderes, das ist unmündig. Und hier geht es aber auch gerade um diese Mündigkeit. Deswegen, man könnte sagen, lass mich unter deinen Töchtern leben. Das ist auch wieder mündig, ja. Aber Kinder, das ist das Problem dieser Alternative. Also es hat, jede Übersetzung hat ihre Probleme, und das mit den Söhnen, das ist nun mal männlich. Ist. Genau, so habe ich es für mich auch inzwischen gelöst, dass ich das halt dann ergänze, ja. Ja, ich wollte Sie nur auf dieses Problem hinweisen, dass man nicht ohne weiteres die Kinder nehmen kann, weil das einfach was anderes wird. Bei den die Söhne Israels, das ist der mündige Bürger. Ja, was passiert in diesem Gebet? Was tut der Beter, der diesen Text singt? In der ersten Zeile wird Beziehung nach oben aufgenommen. Also der Beter spricht Gott an, die Antenne wird ausgefahren, es wird eine Kommunikationssituation hergestellt. Damit ist der Beter schon mal nicht mehr allein. Außerdem wird die eigene Situation beschrieben, Leere, Not, Mangel, könnte man auch sagen. Auffällig ist, dass Gott weder gelobt noch verherrlicht wird, dass vielmehr eine Distanz bleibt. Fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Da bleibt eine Distanz. Die hält sich im ganzen Gebet durch. Gott wird als fremd, schweigend, vielleicht sogar fern erfahren. Der Betende ist sich nicht nur seiner selbst, sondern auch Gottes ungewiss. Bist du der Gott? Hast du? Wirst du? Hier wird meines Erachtens eine Grundbefindlichkeit heutigen Menschseins treffend ausgedrückt, nämlich das Gefühl von existenzieller Verlassenheit. Deswegen ist dieser Text, kommt auch so gut an, weil er etwas ausdrückt, was wir alle kennen, was vielleicht im Mittelalter, als man sich noch mehr eingefügt sah in das Ganze, noch nicht so hätte geschrieben werden können. In den Versen 1,3 und 1,4 reiht sich der Betende in die große Menschheitsfamilie ein. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Er fragt und ruft mit allen Vätern und Müttern des Glaubens, mit allen gegenwärtig Lebenden sowie mit allen Nachkommenden. Seit Menschen leben oder auch solange Menschen leben, rufen sie nach Gott. Also mit ihnen allen, die mit ihm das Todeslos teilen, hofft und fordert er Antwort, hofft und fordert er Segen. Darauf folgt eine schwache Erinnerung. Hast du nicht anderen Segen? Also war da nicht eine Segensverheißung? Da war doch mal was. War da nicht eine Zukunftsverheißung? Hast du nichts Besseres bereit? Gibt es nicht doch eine Zukunftshoffnung? Doch es bleibt eine Unsicherheit. Ich möchte, aber ich kann nicht, würde man auch sagen. Ich möchte, komm mir doch entgegen. In der zweiten Strophe wird die eigene Situation näher geschildert. Zweifel, Unvermögen. Der Betende fragt Gott an, was es denn mit der alten Verheißung auf sich habe, ob er sie einlösen werde. Hier wird die Hoffnung konkretisiert. Hast du mit Namen mich in deine Hand? Also er hat da sowas mal gehört. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? Also das sind alte Verheißungen, um die der Beter weiß, Geborgenheit des Einzelnen im Erbarmen Gottes, das Bild vom gelobten Land, das Schauen Gottes, die großen Verheißungen der biblischen Tradition. Aber die Skepsis bleibt bestehen. In der dritten Strophe Schließlich verändert sich etwas. Die bisher verzagte, zweifelnde Stimmung schlägt um in engagierte Bitten und Forderungen. Wir müssen uns dabei klar machen, wer bittet, der vertraut schon, der weiß sich mindestens gehört. Wir gehen zu niemandem hin, von dem wir wissen, der hört eh nicht, der macht nichts, da gehen wir nicht hin und bitten ihn um nichts, sondern Bitten setzt schon voraus ein Grundvertrauen, ich werde zumindest angehört. Also, der Betende fordert jetzt Gott zum Sprechen und zum Handeln auf, zum erlösenden Freispruch, zum Aufschließen des Landes, das keine Grenzen kennt. Das ist einfach eine Umschreibung für das gelobte Land. In dem so Betenden hat sich ein Wandel vollzogen. Er hat seine resignative Haltung aufgegeben und fordert Gott leidenschaftlich, drängend dazu auf, doch endlich das zu tun, was er einst den Müttern und Vätern des Glaubens versprochen hat. Also der Beter fordert Gott leidenschaftlich dazu auf, sein Wort einzulösen, das, was er versprochen hat, auch wahrzumachen. Im letzten Vers klingt schließlich Vertrauen an. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Das heißt, es ist diese Erkenntnis, du bist ja schon da. Du selbst ermöglicht, dass ich zu dir beten kann. Du hast die Tür schon aufgetan durch deinen Geist, durch deinen Lebensatem, dass ich überhaupt so bitten und flehen kann. Ich denke, die Spannung in dem Lied bleibt bestehen. Es gibt kein euphorisches Gottvertrauen. Aber es findet ein Hindurchbeten statt. Ein Hindurchbeten von leeren Händen zur Gewissheit und zum Brot der Gegenwart Gottes. Zusammenfassend möchte ich dazu sagen, in diesem Gebet stellt sich der Beter in seiner Aussichtslosigkeit vor Gott. Indem er sich Gott zueignet, verbindet sich hier die Geschichte von Gott und Mensch. Darin wird es dem Menschen möglich, seine Situation zu bejahen, weil er sich trotz aller Not von Gott gesehen und verstanden und gehört, glaubt, weiß. Wir könnten jetzt zeigen, dass diesem Lied die gleiche Grundstruktur zugrunde liegt, wie dies auch bei biblischen Klagepsalmen der Fall ist. Darauf möchte ich aber mit Blick auf die Zeit verzichten, sondern Ihnen nur holzschnittartig andeuten. Die Exegeten haben herausgefunden, dass die Klagepsalmen einem bestimmten Muster folgen. Die Klagepsalmen haben einen dreigliedrigen Aufbau, der besteht aus der Anrufung Gottes. Die Kommunikationssituation wird hergestellt. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr, höre meine Stimme. Anrufung Gottes, Kommunikationssituation wird hergestellt. Hilfeschrei oder eine Bitte oder eine Frage. Dann der zweite Teil eines Klagepsalms, die eigene Not wird dargestellt, wird erzählt. Erzählung der Not als Klage, die eigene Situation wird dargelegt vor Gott, wird sozusagen, ja, wird ihm ausgebreitet. Und der dritte Teil, ein Schluss mit Erhörungsgewissheit. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Du bist ja schon da. Deswegen ist ganz oft in diesem Klagepsalm am Schluss dieser Umschlag, dass Gott plötzlich gelobt und gepriesen wird und gedankt wird nach großer Not, die vorher da war. Auch beim Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen, endet am Schluss mit einem Lob und einem Dank an Gott. Deutlich wird hier dieses Hindurchbeten, Hindurcharbeiten. von der eigenen Not und Ausweglosigkeit hin zu neuer Hoffnung, zu neuer Gewissheit, von Gott gesehen, gehört und gerettet zu werden. Aus diesem Grund sind Gebetsvorlagen dieser Art, also Psalmen oder gute moderne Texte, auch so kostbar und notwendig. Aus dem Grund, weil wir nicht immer die Kraft haben, uns selbst, unsere Not auszusagen. Wir haben dazu nicht die Kraft im stressigen Alltag. Uns fehlt oft die Ausdauer, diese Brücke des Gebets zu bauen. Und da ist es gut und hilfreich und entlastend, auf solche Vorlagen zurückgreifen zu können, in denen wir unsere Situation aussagen, aus uns heraussagen, herausbeten, herausschreien können. Jetzt überlege ich, ob wir erst eine Pause machen. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Einen Klagepsalm noch ein, und dann noch Krankheiten der Not. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Ihrer Kraft und mit der Luft. So. Machen wir das Kapitel noch zu Ende. Gut. Ja. Dann möchte ich Ihnen jetzt noch einen Klagepsalm mit deutlich gesellschaftlicher Dimension zeigen. Es ist diesmal wieder ein biblischer Text, Psalm 12. Hilf doch, o Herr, die Frommen schwinden dahin. Unter den Menschen gibt es keine Treue mehr. Sie lügen einander an, einer den anderen. Mit falscher Zunge und zwiespältigem Herzen reden sie. Der Herr vertilge alle falschen Zungen, jede Zunge, die vermessen redet. Sie sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, unsere Lippen sind unsere Stärke, wer ist uns überlegen? Die Schwachen werden unterdrückt, die Armen seufzen. Darum spricht der Herr, jetzt stehe ich auf, dem Verachteten bringe ich Heil. Die Worte des Herrn sind lautere Worte. Silber geschmolzen im Ofen, von Schlacken geschieden, geläutert siebenfach. Du, Herr, wirst uns behüten und uns vor diesen Leuten für immer erretten. Auch wenn die Frevler frei umhergehen und unter den Menschen die Gemeinheit groß wird. Dieser Text, den ich jetzt nicht Vers für Vers mit Ihnen durchgehen möchte, sondern eher so als Ganzes interpretieren möchte, dieser Text ist ein Herzensschrei. Unglaublich aktuell. Ein Herzensschrei, in dem die leidenschaftliche Stimme der Humanität aufbegehrt gegen alle Massaker, alle Ghettos, alle Vernichtungslager, alle Ausbeutungsmechanismen dieser Welt. Und es macht, denke ich, gerade die Stärke dieses Gebets aus, dass es diese Tatsachen nicht beschönigt, nicht wegargumentiert. Dieser Psalm erhebt seine Stimme und schreit laut gegen diese nackten Fakten. Der ganze Text ist ein Zeugnis, dass diese sogenannten Gegebenheiten, man müsste dann fragen, wer hat sie gegeben? Wie kommt es, dass es so ist? Wer hat sie wem gegeben? Gegeben oder aufgeladen? Dass diese sogenannten Gegebenheiten als Unrecht erkennt und entlarvt. Der Text sagt, was Sache ist, sagt, was los ist, bringt ans Licht, offenbart, was alles passiert. Nämlich, dass die Mehrheit der Menschen nicht einmal das Wenigste, nicht einmal das Nötigste hat, um leben zu können. Das wird gesagt. Und implizit wird jedes Gewissen zur Verantwortung gerufen. Wenn wir diesen Text beten, dann werden wir zur Verantwortung gerufen. Was machen wir da? Welche Rolle spielen wir dabei? Der Text sagt aber noch mehr. Er sagt nämlich, dass Gerechtigkeit möglich ist. dass das letzte Wort nicht den Mächtigen, nicht den Welt- und Geldverteilern, nicht den Göttern gebührt. Stattdessen sagt er, jemand steht hinter den Armen, den Entrechteten, den Habenichtsen. Es gibt ein letztes Gericht. Es ist noch jemand da. Es herrscht kein Mechanismus des Bösen, der automatisch immer schlimmer wird, sondern es ist noch jemand da mit einem Herzen und mit einem Willen, einem Heilswillen. Dieser jemand ist das Ich aus Vers 6. Jetzt stehe ich auf, dem Verachteten bringe ich Heil. Dieses Ich, das hier spricht, ist der, der kein Bild sein will, keine menschlich fassbare Kategorie. Nur eine Stimme, die uns leise, aber beständig zuruft, wo ist dein Bruder? Dieses Ich, so wird es hier geschildert, kann nicht länger schweigen. Als es sah, dass niemand da war, der hilft, da umgürtet es sich wie ein Partisan. Also das ist ja hier das Bild eines Partisans. Vorgestellt wird ein bewegter, erregter, emotionaler und parteiischer Gott. Jetzt stehe ich auf, dem Verachteten bringe ich Heil. Man sieht richtig, wie er den Gürtel schnallt und loszieht. Hier begegnet jene Stimme, die von Sklaven und Gefangenen gehört wurde. Also als er sah, dass niemand da war, der hilft, ist er selbst in die Bresche gesprungen. Also man könnte im übertragenen Sinn sagen, mitten im Feuer der Argumente, die wir immer so schnell parat haben, wir können ja doch nichts tun, was sollen wir denn tun? Dort hinein ruft diese Stimme des 12. Psalms, ich halte es nicht länger aus, ich greife ein. Die Erde gehört nicht einer Handvoll starker Herrscher, sondern jedem, der sie bewohnt. Und diese Stimme sagt implizit noch mehr, nämlich fürchtet euch nicht, sagt die Stimme. Niemand ist Gott. All die Götzen und Mächte, sie sind nicht unvermeidlich oder naturnotwendig. Sie sind keine ewigen Gesetze, sie sind nur Menschen. Man kann sie entlarven, man kann sie besiegen. Fürchtet euch nicht. Soweit eine kleine Meditation zu diesem durchaus gesellschaftskritischen Psalm. Wir können auch nach diesem Kapitel feststellen, Gebet bewirkt etwas, Gebet verändert, mindestens bei uns selbst. Es macht uns zu Menschen, die den Mut haben, die Realität anzuschauen und zu benennen, wie sie ist. Es hält in uns die Stimme Gottes, die Stimme des Gewissens wach, und erinnert an die alten Verheißungen von Menschenwürde, Gerechtigkeit, die allen zuteil werden soll. Ein solcher Text wirkt wie ein Stachel im Fleisch der Menschheitsgeschichte. Ein Stachel, der schmerzt, solange Menschen leiden, hungern, unterdrückt und ausgebeutet werden. So viel zu den Gebeten in Not und Hilflosigkeit. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine kleine Pause machen. Was dann nach der Pause kommt, ist nicht mehr viel. Wir können dann aber noch ins Gespräch kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt eine Viertelstunde?
Ja, 15 Minuten.
15 Minuten Pause und lassen ein bisschen Luft rein. Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum dritten und letzten Teil heute Abend, den ich vorbereitet habe, Gebet in Krankheit. Ich denke, die heilende Kraft des Gebets entfaltet sich auf verschiedenen Ebenen, die wir unterscheiden, aber nicht voneinander trennen können. Wir müssen zunächst mal vorwegschicken, es gibt da eine Verheißung, eine biblische Verheißung, dass Gott die Leiden seines Volkes heilt und seine Wunden verbindet. So steht es zum Beispiel im Buch Jesaja. Kann man auch an vielen anderen Stellen finden. Aufgrund dieser Verheißung muss zunächst damit gerechnet werden, aber auf einer Ebene, die sich unserer Wahrnehmung entzieht, muss damit gerechnet werden, dass im Gebet sich Heilung vollziehen kann. Einfach dadurch, dass Menschen sich dem Göttlichen aussetzen. Damit muss zumindest gerechnet werden. Ich glaube aber, dass sich diese Überprüfbarkeit menschlicher Wahrnehmung und Überprüfbarkeit entzieht, weil Gott eben auch frei bleiben muss. Es ist eben nicht so, dass wir ihn, dass wir hier einen Automatismus feststellen können. Gott bleibt unverfügbar für uns. Und auch wenn wir ihn bitten, heißt es nicht, dass er automatisch das dann macht, was wir wünschen. Aber was er sicher macht, dass er uns Gutes tun will. Vielleicht aber ganz anders, als wir es erwarten. Es bleibt also in einer Art und Weise, die Gott vorbehalten bleibt. Er bleibt in seinem Handeln unverfügbar. Es kann daher sein, dass Gott an ganz anderen Stellen heilt, handelt, ordnet, als es sich der heilungsbedürftige Mensch gerade wünscht und vorstellt. Beispielsweise, hier geht es jetzt nicht um Heilung, aber es geht auch darum, dass eine bestimmte Bitte formuliert wird. Nämlich das Gebet in Gethsemane. Wir haben heute Nachmittag schon kurz darüber gesprochen, das Gebet Jesu in Gethsemane. Da ist es ja so, dass der schwere Kelch nicht von Jesus genommen wird. Er geht nach Golgotha. Also Gott hat das Handeln der Menschen hier nicht unterbunden, hat nicht machtvoll gewalttätig eingegriffen, sondern er hat sozusagen mit gewaltloser Liebe auf das Gebet Jesu reagiert, indem er Jesus diese innere Kraft geschenkt hat, in den letzten Stunden sozusagen durchzuhalten und den Weg zum Kreuz zu gehen. Also er hat in ganz anderer Weise geantwortet oder gewirkt, als es sich Jesus vielleicht in diesem Moment erhofft hat. Bleibt immer diese Unverfügbarkeit Gottes. Er handelt, wir bitten, wir sollen bitten, wir dürfen bitten. Aber was Gott daraus macht, ist seine Sache, seiner Freiheit, seiner Unverfügbarkeit überlassen. Das Heil Gottes unterscheidet sich unter Umständen von unseren Heilsvorstellungen, von unseren Vitalitätsvorstellungen. Es wäre streng genommen auch paradox, wenn wir erwarten würden, dass uns Heilung auf der biologischen Ebene gegen die biologische Ordnung oder gleichsam an ihr vorbei zuteil wird. Denn Gott hat sich ja mit seinem Heilswillen in die Welt eingestiftet und möchte gerade durch die Naturgesetze Gesundung und Heilung bewirken. Also es wäre paradox, wenn wir dann bitten würden, Gott soll an diesen Gesetzen vorbei noch mal was machen. Vielmehr ist es so, in der Kenntnis von Ärztinnen, von Ärzten, Therapeutinnen, Therapeuten, Krankenpflegern, Krankenschwestern, in Arznei und heilenden Kräutern manifestiert sich die Weisheit Gottes. Sie dienen Gott von ihrer Natur her. Und auf diesem Weg ist auch der Weg der Heilung auch zu suchen. Die Frage ist, gibt es auch wahrnehmbare Heilungserfahrungen des Gebets? Ich denke, ja, die gibt es. Sie sind aber auf einer anderen Ebene zu suchen. Sie sind im psychologischen bzw. im psychosozialen Bereich anzusiedeln. Wir müssen uns klar machen, Krankheit ist nie ein rein physisches Problem. Vielmehr ist Krankheit immer kombiniert mit, also dieses körperliche Leiden ist kombiniert mit der daraus folgenden Isolierung. Also zum Beispiel die Fesselung an das Bett. Und diese Kombination macht die Not des Menschen aus. Krankheit bedeutet Einschränkung, vielleicht sogar den Abbruch von Selbstständigkeit. Einschränkung oder Abbruch von Beziehungsfähigkeit, Einschränkung oder Abbruch von Arbeitsfähigkeit. Der kranke Mensch ist auf einmal restlos auf sich selbst verwiesen. Er ist ausgeliefert an die unverfügbare Macht Gottes, die Leben gibt und Leben enden lässt. Also der erste Gedanke, wenn eine Frau oder ein Mann erfährt, er hat Krebs, ist doch, ob das bewusst oder unbewusst oder halbbewusst geschieht, sagen wir mal, lässt Gott mich jetzt sterben daran oder schenkt er mir noch Leben? Er ist ausgeliefert an diese unverfügbare Macht. Was passiert jetzt mit mir? Er ist angewiesen auf fremde Hilfe, möglicherweise auch bezüglich der Grundversorgung bei Menschen, die dann pflegebedürftig werden. Es zeichnet nun eine christliche Gemeinschaft aus, sei es die Familie, eine Gemeinde, eine Ordensgemeinschaft oder die Kirche insgesamt, dass eben kranke Menschen in ihr nicht isoliert werden, sondern dass die anderen sich gerade um sie kümmern, die schwach sind, dass sie nicht vergessen werden. Wir kennen das, Krankenbesuche, Krankenkommunion, Krankensalbung und die ganze Palette. Also der stets lauernden Isolation, die der Kranke kaum abwehren kann, dieser stets lauernden Isolation kommen die gesunden Gesellschaftsmitglieder mit Worten und Gesten der Teilnahme zuvor. Es gibt also diese Isolation, und damit die sich nicht durchsetzt, damit die nicht zur Resignation führt, gibt es eben die gesunden und starken Glieder der Gemeinschaft, die hier ihre Verbundenheit einbringen. Das geschieht in einer Vielfalt von Zeichen, Riten, Gebeten, in denen sie die Nähe Gottes real präsent setzen. Also der Besuch, die konkrete Gegenwart bei dem Kranken, zeigen ihm, dass er nicht allein ist, ganz schlicht, aber doch sehr wichtig, dass er in einem Netz von Gemeinschaft aufgehoben ist. Es gibt ja dann viele Zeichen der Verbundenheit, wenn man die Hand hält, streichelt, damit zeigt man, man lässt ihn nicht fallen. Oder im Ritus der Krankensalbung, die Handauflegung, Zeichen der Zuwendung und des Schutzes, die Salbung, Zeichen der Stärkung. Es wird immer ausdrücklich gemacht, dass die Gemeinschaft mit Gott besteht, und diese Gemeinschaft mit Gott wird auch realisiert in diesen Zeichen, in der Krankensalbung, in der Krankenkommunion, in den Besuchen, in dem gemeinsamen Gebet. Also das Beziehungsnetz wird ausdrücklich auf Gott hin vergrößert. Man ist nicht nur miteinander zusammen, also das ist schon sehr viel, wenn man den Kranken besucht, aber indem gebetet wird, wird das Beziehungsnetz auf Gott hin vergrößert. Und wenn dem Kranken so der Beistand Gottes zugesagt wird, kann der Kranke darauf vertrauen, wenigstens für kurze Zeit darauf vertrauen, dass er mit Leib und Seele aufgehoben ist, auch über die vielleicht drohende Todesgrenze hinaus. Er kann darauf vertrauen, weil ihm dieses eben real präsent gesetzt wird. Es wird ihm gezeigt, es wird ihm vermittelt, und das ist das, was tröstet und stärkt und was ihn seine Situation annehmen lässt. Das wird ihm in diesem dialogischen Geschehen vermittelt. Wo der Kranke aus seiner Isolation geholt wird, vollzieht sich hier Wandlung. Im Gebet wird er in seiner Krankheit besprochen, nicht tabuisiert. Und seine Krankheit hat einen geachteten Ort. Also er wird nicht ausgesondert, sondern vielmehr in die Mitte gestellt. Das ist im Evangelium auch bezeugt, dass Jesus einen Kranken, da wird ausdrücklich gesagt, er wird in die Mitte gestellt. Jesus stellte ihn in die Mitte. Er wird in die Mitte gestellt, wenn seine Angehörigen bei ihm versammelt sind und ein Gebet sprechen. Ein solches Gebet, eine mögliche Gebetsvorlage habe ich Ihnen auch abgedruckt. Das ist einfach aus diesem allgemeinen Buch, die Feier der Krankensakramente. Ich finde es aber, es ist sehr schlicht, aber ich finde es sehr, sehr gut. Barmherziger Gott, wir vertrauen auf dich. Aus Güte und Menschenfreundlichkeit hast du deinen Sohn als unseren Erlöser und Heiland gesandt. Er hat Kranke geheilt und denen Glück verheißen, die an dich glauben. Deshalb sind wir zuversichtlich. Das ist also diese Rückbesinnung. Du hast das getan, du hast Jesus als Erlöser und Heiland in die Welt gesandt. Er hat geheilt und Glück verheißen. Deshalb sind wir zuversichtlich und darum bitten wir dich jetzt, segne auch unseren Kranken hier. Lass ihn oder sie nicht allein, sei ihm nahe, stärke ihn, bewahre ihn oder sie in deiner Liebe. Eine sehr schöne, schlichte Gebetsvorlage. In der Zusage Gottes und der Annahme seiner Mitmenschen kann sich der Kranke selbst annehmen, weil wir eben so dialogisch gestrickt sind. Wir brauchen immer dieses Gegenüber, das uns das zusagt, das uns das Ansehen gibt. Damit wir Ansehen bekommen, brauchen wir Ansehen. Kann sich der Kranke selbst annehmen, die tödliche Bedrohung der Beziehungslosigkeit ist wenigstens zeitweise aufgehoben. Das ist ja das, was immer lauert. Das ist auch das, wovor Kranke Angst haben, dass sie alleingelassen werden, dass die Beziehungslosigkeit eintritt. Und das wird eben gerade aufgehoben, indem eine Familie, eine Gruppe sich trifft bei dem Kranken und eben mit ihm oder ihr betet oder auch wenn zumindest ein Vertreter der Gemeinde, der Priester oder eine Gemeindereferentin, wer auch immer, mit dem Kranken betet. Die Fürbitten können für den Kranken mindestens ein emotionales Netz der Sicherheit sein. Also, wenn dieser oder jener Mensch für mich betet, kann ich mit meiner Existenz nicht verloren gehen. Da muss ich sagen, das wird uns auf der Hecke auch immer wieder bezeugt von unseren Gästen, dass sie wissen, wenn sie uns darum bitten, dass wir für sie beten, dann wird uns rückgespiegelt, das ist uns ganz wichtig, dass wir wissen, ihr betet für uns da. Dann ist das, gibt es ihnen so eine Grundsicherheit. Also schon, ich weiß auch nicht, wie viele Menschen darum schon gebeten haben, das kann ich gar nicht sagen. Sie kennen das ja aber auch von, Sie kennen das ja auch aus Ihren Bezügen. Mindestens ein emotionales Netz wird da gespannt. Die Fürbitte kann den Kranken tragen und die Betenden ihrerseits werden für die eigenen Hilfsmöglichkeiten sensibilisiert. Also wenn ich eine Fürbitte vortrage, läuft ja halbbewusst auch sowas mit. Kann ich da noch irgendwie helfen oder muss ich da mal besuchen oder so? Das läuft ja auch noch mit. Das ist ja auch so, sozusagen die andere Seite. Was die Fürbitte darüber hinaus vermag, also was sie bei Gott bewirkt, entzieht sich unserer Messbarkeit. Das müssen wir auch nicht wissen. Das ist Sache Gottes. Soweit als Beispiel das Gebet von Mitmenschen für einen kranken Menschen. Also Gebet bewirkt etwas. Gebet verändert mindestens bei uns selbst. Es kann mindestens auf psychosozialer Ebene Selbstannahme und Geborgenheit bringen, kann die Isolation aufheben, neue Nähe erfahrbar machen. Etwas anderes wäre es, die therapeutische Kraft des Gebets aufzuzeigen, dass nämlich ein Kranker selbst betet. Da könnte man, das wäre jetzt, könnte man auch machen, das individuelle Gebet eines Menschen, der um Linderung und Heilung bittet. Ich möchte darauf jetzt aus Zeitgründen verzichten. Ich möchte nur sagen, dass die Wirkkraft auch da mindestens auf psychologischer Ebene liegt. Also wenn ein Schwerkranker eines der Klagepsalmen zum Beispiel betet, dann wird dadurch diese dumpfe Sprachlosigkeit aufgehoben, die sich ja einstellt, wenn man eben schwer krank ist und nicht mehr weiß, was man denken soll. Alles ist irgendwie, sage ich mal, Matsch im Hirn, sagt man ja immer. Aber man kann, also ein Kranker kann sich an diesem Psalm entlang beten. Die Psalmen können der Seele eine Stimme geben, so sagt Wunibald Müller. Da kann man eben das aussagen und aus sich heraussagen, herausbeten, was einen innerlich bewegt. Es ist einem dadurch praktisch eine Gebetsvorlage an die Hand gegeben, an der die Seele sich entlang arbeiten kann. Und dann findet auch wieder dieses Hindurchbeten statt, was wir vorhin hatten, von der Leere, von der eigenen Enge, von der eigenen Not hin zur Weite Gottes. Das kann da genauso stattfinden. Diese therapeutische Kraft des Gebets, indem sich ein Kranker einlässt auf eine Gebetsvorlage und sich da entlang hangelt, entlang arbeitet, hindurchbetet. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt nochmal einen Text von Andreas Knapp vorstellen, der mich auch sehr bewegt hat, den ich auch sehr kostbar finde. Den hat er Bittgebet genannt. Sie haben ihn abgezogen. Ich mache ihn nochmal an, weil ich ihn auch wieder so sehr schön finde. Kann's lesen. Sie können entweder hier lesen oder auf dem Zettel mitlesen. Bittgebet. Beten ist das Dach der Welt, das bis in den Himmel reicht. Denn Gott lässt mit sich reden. In der Erstickungsgefahr deines Innern, zum Beispiel bei einem Kranken, kannst du hörbar aufatmen, bis zu Gott hinauf. Das Unerhörte deines Lebens findet ein offenes Ohr. Und dein Bittgebet ist schon Erhörung. Denn bittend bist du doch bereits mit deinem Gott auf Du und Du. Und ist nicht er dein Alles? Ja, es sind wunderbare Texte, die Andreas Knapp geschrieben hat. Ja, meine Damen und Herren, vieles wäre noch zu sagen. Ich möchte jetzt darauf verzichten und stattdessen lieber mit Ihnen ins Gespräch kommen. Fragen, Anmerkungen, Beiträge, wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.